Ja, endlich geht's wieder los. Ich habe mich gefreut auf diesen Tag, auf den 20. September 2013. Nach der Sommerpause begrüße ich Sie wieder ganz herzlich im Festsaal der Arbeiterkammer in Feldkirch bei Wissen fürs Leben. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass Sie sich vielleicht nach einem anstrengenden Arbeitstag oder nach einer ebenso anstrengenden langen Arbeitswoche noch einmal auf den Weg gemacht haben, hierher zu uns, und ich wünsche, dass es Ihnen gut tut. Unser heutiges Thema heißt: Jeder Tag ist ein geschenktes Leben, Schritte der Achtsamkeit. Warum ist das ein Thema Wissen fürs Leben? Das Problem von uns heutigen Menschen ist, dass wir meistens getrieben und gehetzt funktionieren, unkonzentriert und zerstreut, und damit ziemlich bewusstlos gehen wir durch unser Leben und verzetteln uns mit hunderterlei Äußerlichkeiten. Wir sehen vieles, nehmen es aber gar nicht richtig wahr. Wir hören vieles, vergessen es aber schnell wieder. Wir schlingen vieles in uns hinein und merken gar nicht, ob es uns gut tut. Wir berühren uns oft, ohne dass wir es richtig spüren. Das bedeutet aber auch, wir leben selten im Augenblick, weil wir zwar körperlich hier sind, mit unserem Bewusstsein, mit unserer Aufmerksamkeit, mit unseren Gedanken, aber ganz woanders. Zum Beispiel, weil wir uns Sorgen machen über etwas Zukünftiges, das passieren könnte, oder weil wir grübeln über etwas Vergangenes, was wir falsch gemacht haben, wer uns beleidigt, gekränkt, enttäuscht, ungerecht behandelt hat. In einer solchen Situation, da tut es gut, einen Impuls, einen kleinen Motivationsschub zu bekommen, um im gegenwärtigen Augenblick die Kostbarkeit unseres Lebens mehr zu schmecken, um zu spüren, dass jeder Tag ein geschenkter Tag, jeder Augenblick eine geschenkte Zeit ist. Das Einzige, das uns am Ende unseres Lebens wirklich übrig bleibt, ist das, was wir zutiefst innerlich erlebt und gefühlt haben, was wir in Liebe getan und mit Bewusstheit erlebt haben, wird einen bleibenden Wert behalten. Diese letzten Sätze kommen nicht von mir, sondern sie stehen in diesem Buch: Jeder Tag ist ein geschenktes Leben. Dieses Buch ist ganz neu, das heißt, es ist erst im Sommer, vor wenigen Wochen erschienen, und es hat hervorragende Bewertungen, meistens 5 von 5 Sternen, ein sehr wertvolles und wunderbares Buch mit vielen Übungen für ein achtsames Leben, heißt zum Beispiel ein Kommentar. Autor dieses Buches ist Dr. Michael Tischinger. Er ist Chefarzt der Adula Klinik in Oberstdorf. Das ist eine der beiden psychosomatischen Kliniken, die Dr. Georg Reiser gegründet hat. Er ist von seiner Ausbildung her Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Facharzt für psychosomatische Medizin, und er hat auch Theologie studiert, er ist auch Diplom-Theologe. Privat ist Michael Tischinger verheiratet, er ist Vater von 2 Kindern, von Zwillingen, und er lebt mit seiner Familie im Oberallgäu. Lieber Michael, ganz herzlich willkommen hier in Feldkirch.
Es ist nur ein kleiner Schritt von hier nach da, und doch ist es etwas ganz was Großes, Besonderes, heute hier bei Ihnen sein zu dürfen. Ich erlebe das als ein Geschenk, dass Sie gekommen sind, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben, dass Sie Neugier, Interesse mitgebracht haben. Und ich meine, dass das das Leben ist, immer wieder sich auf den Weg machen, Interesse haben, neugierig bleiben, auch wenn Dinge schief gehen oder anders sich entwickeln, als wir es uns vorgestellt haben, wieder kommen, sich aufmachen und offen, interessiert, achtsam zu sein, was das Leben jetzt schenken möchte. Ich möchte Ihnen heute Abend ein paar eigene Gedanken oder Erfahrungen weitergeben und ich möchte Sie auch anreichern mit kleinen Texten oder Geschichten, die für mich Inspiration waren. Meine Hoffnung ist, dass Sie heute Abend etwas finden, was Sie ermutigt, inspiriert, unterstützt auf Ihrem Weg im Leben, auf einem Weg hin zu einem achtsameren, bewussten, leichten, gelingenden Dasein. Und ich danke Ihnen allen fürs Kommen. Und ich danke ganz besonders dir, Franz Josef, dass du mich eingeladen hast. Das ist eine Ehre und eine Freude. Und ich bin Ihnen allen sehr dankbar für Ihr Dasein und wünsche Ihnen, dass Sie jetzt nicht nur körperlich, sondern auch so mit einem offenen Herzen da sind, sodass das, was jetzt gesprochen wird, so auch Sie erreicht, Sie innerlich erreichen mag. Ich möchte zum Anfang, um uns einzustimmen, einen ganz alten Text, einen Sanskrit-Text kurz vorlesen und nach diesem Text so eine Minute Stille halten, in der ich Sie bitte, in sich zu spüren, nachklingen zu lassen, was dieser Text in Ihnen auslöst, ob da irgendein Wort nachklingt, ob da in Ihnen irgendwie eine Sehnsucht berührt, sodass Sie diesen Text nicht nur vom Kopf hören, sondern auch so mal von innen, so vom Herzen her spüren, was löst dieser kurze Text, ein sehr alter Text aus einer anderen Tradition, aber für uns Menschen im 21. Jahrhundert ein sehr geeigneter Text in Ihnen aus. Achte gut auf diesen Tag, denn er ist das Leben allen Lebens. In seinem kurzen Ablauf liegt alle Wirklichkeit und Wahrheit des Daseins. Die Wonne des Wachsens, die Größe der Tat, die Herrlichkeit der Kraft. Denn das Gestern ist nichts als ein Traum und das Morgen nichts als eine Vision. Das Heute jedoch, recht gelebt, macht jedes Gestern zu einem Traum voller Glück, das Morgen zu einer Vision voller Hoffnung. Darum achte gut auf diesen Tag. Ja, diese Zeilen, die ich an den Anfang des heutigen Vortrags gestellt habe, berühren mich persönlich immer wieder aufs Neue und sie berühren in mir eine Sehnsucht nach einem Leben, wo ich ganz präsent, ganz da bin, weil ich kenne beide Erfahrungen. Ich kenne die Erfahrungen, dass ich wirklich ganz offen bin, ganz im Hier und Jetzt, ganz in diesem Tag aufgehe und ich kenne auch Erfahrungen, dass ich zum Beispiel beim Abendessen mit meiner Familie zusammensitze und in Gedanken ganz woanders bin. Und das Schöne ist, dass meine Tochter, die mir gegenüber sitzt, dann das merkt und sagt, Papa, wo bist du gerade? Bist du gerade in Gedanken bei der Arbeit oder beim Morgen? Und dann merke ich, wie es mich im Herzen trifft, ja, dass ich merke, wenn ich nicht da bin, dann verpasse ich die Beziehung zu meiner Tochter. Dann verpasse ich die Beziehung zu meiner Familie. Ich verpasse die Beziehung zu mir. Ich lebe nicht wirklich das Leben, das möglich wäre. Und ich kenne die Erfahrung, wirklich da zu sein und dadurch auch zu spüren, wie das Leben immer wieder Schönes schenkt, weil ich offen bin und weil ich wirklich das Leben nicht nur überlebe, sondern wirklich genieße. Und da möchte ich Sie heute ermutigen, einladen mit ein paar Ideen, Impulsen, ja, auch diese Sehnsucht nach einem lebendigen, bewussten Dasein, diese Sehnsucht Raum zu geben. Meine Grundidee dieses Buches war, dass jeder Tag ein kleines Leben für sich selber sein kann. Dass jeder Tag einen Anfang hat und ein Ende, so wie die Sonne aufgeht und untergeht, so ist jeder Tag so ein kleines Leben, ein geschenktes Leben, ein Tag, den wir uns nicht verdienen mussten, sondern ein Tag, der uns geschenkt ist. Und wir wissen auch nicht, ob wir nochmal einen Tag geschenkt bekommen, aber wir haben diesen einen Tag. Und wenn es uns gelingt, so da zu sein, so gegenwärtig zu sein, dann kann dieser Tag, so wie dieser Sanskrit-Text uns sagt, wirklich ein wirkliches Leben, ein lebendiges Dasein sein. Auf der anderen Seite kennen wir alle die Erfahrung, dass es uns modernen Menschen so schwer fällt, präsent zu sein, gegenwärtig zu sein. Die Sozialwissenschaftlerin Marianne Kronemeyer spricht sogar davon, dass der moderne westliche Mensch unfähig ist, gegenwärtig zu sein. Sie spricht davon, dass wir eingekeilt sind zwischen Anforderungen der Arbeitswelt und Versuchungen der Konsumwelt und dadurch sozusagen auch eine sogenannte Versäumnisangst bekommen, die Angst, zu kurz zu kommen, die Angst, etwas zu versäumen. Vielleicht kennen Sie so das Gefühl zu denken, ich bin auf der falschen Party, da wo das Leben wirklich tobt, das sind die anderen und ich bin zur falschen Zeit am falschen Platz. Also dass wir innerlich unzufrieden sind, weil wir Anforderungen spüren, Dinge tun zu müssen, To-Do-Listen abzuarbeiten, Anforderungen von der Arbeitswelt, im Privaten und auf der anderen Seite das Gefühl haben, zu kurz zu kommen. Und wir werden dann sogar in der Freizeit manchmal zu einem Müßiggänger ohne Muße, dass wir auch da innerlich getrieben sind und nicht wirklich in der Ruhe sind, nicht wirklich gelassen sind, nicht wirklich im Moment gegenwärtig sind. Und ich denke, viele moderne Erkrankungen, die wir in unserer Zivilisation vorfinden, sind stressbedingte Erkrankungen. Ich mag nur das Stichwort Burnout nennen, aber viele andere, auch körperliche Erkrankungen, sind letztlich Folge dieses Gestresstseins, dieses Getriebenseins, dieses nicht gelassen im gegenwärtigen Moment verweilen Könnens. Da ist dieser Gedanke der Achtsamkeit wie ein Segen oder vielleicht wie ein Schlüssel, um herauszufinden aus dieser Illusion, dass alles machbar ist und aus dieser ständigen Orientierung an der Zukunft und dass diese Wahrnehmung der Gegenwart und die wertschätzende Annahme dessen, was ist, was eben die Elemente des achtsamen Seins sind, dass das wie so ein Schlüssel sein kann zu einem ruhigen, gelassenen und erfüllten Leben. In diesem Vortrag möchte ich Ihnen im ersten Teil ein paar Anregungen geben zum achtsamen Umgang mit der Zeit. Und im zweiten Teil möchte ich mehr darauf eingehen, was es bedeutet, achtsam mit sich selbst umzugehen. Ich meine, dass wir Menschen aus vier Dimensionen bestehen. Wir haben einen biologischen Organismus, wir haben einen psychischen Apparat, wir können denken, wir können fühlen, wir sind ein soziales Wesen, wir sind in Beziehung, wir leben von Beziehung und wir haben auch eine spirituelle Dimension. Und ich bin überzeugt, dass alle diese vier Bereiche unseres Seins Achtsamkeit brauchen, Würdigung, Respekt, Anerkennung, damit wir wirklich in einer Balance leben können. Wenn wir einzelne Aspekte vernachlässigen, dann wird sich das in unserem Leben in einer ungünstigen Weise widerspiegeln. Deswegen möchte ich im zweiten Teil auf alle diese vier Aspekte eingehen, was es denn bedeuten kann, achtsam dem Körper gegenüber zu sein, achtsam seinen Gedanken und Gefühlen, achtsam in Beziehung zu leben und aber auch achtsam für diese spirituelle Dimension. Achtsamkeit ist etwas, was in uns angelegt ist. Allein schon deswegen, weil wir als Kind, wenn wir auf die Welt kommen, diese Gabe haben, so ganz im Hier und Jetzt aufzugeben. Manchmal beneiden wir Erwachsene vielleicht die Kinder, die so ganz im Spiel sind und ganz da sind. Und das ist etwas, was wir als Kinder in uns tragen und im Laufe des Erwachsenwerdens scheinbar verlieren. So ist es hilfreich, wenn wir uns daran erinnern, dass diese Fähigkeit in uns angelegt ist. Dass es hilfreich ist, uns immer wieder zu erinnern, ja, das ist in uns natürlicherweise da. Und Achtsamkeit, so der Weg der Achtsamkeit, ist für mich auch so ein Weg, wo wir jeden Tag neu uns auf den Weg machen und üben. Ja, ich möchte heute bewusst, offen, achtsam diesen Tag leben. Und indem wir üben, werden wir zu Könnern, zu Künstlern und letztlich zu Lebenskünstlern. Dennoch ist dieser Weg der Achtsamkeit keine einfache Autobahn, wo es ganz glatt geht, sondern ich persönlich erlebe es vielmehr wie ein Stolpern über Unachtsamkeiten. Mitzubekommen, dass wir wieder einmal sehr unachtsam mit uns umgegangen sind, mit unserem Körper, unachtsam auf unsere Gefühle oder unsere Gedanken waren oder in Beziehungen unachtsam oder in unserer spirituellen Dimension. Das heißt, mitzubekommen, da war ich sehr unachtsam. Und uns dann aber nicht dafür zu verurteilen, sondern das nur wahrnehmen und es bemerken. Und indem wir es bemerken, haben wir die Chance, sozusagen wieder einen nächsten Schritt zu gehen, uns wieder aufzumachen, wieder entscheiden, ja, uns für diesen Weg der Achtsamkeit zu öffnen. Also wichtig ist es so zu bemerken, wenn wir unachtsam sind. Ja, manchmal spiegeln uns das andere Menschen wieder oder unser Körper gibt uns Signale. Und ich meine, das ist dieser Weg, auf den wir alle ja, sind, dass wir immer wieder von Unachtsamkeit zu Unachtsamkeit stolpern. Aber so wie sie sich heute aufgemacht haben, ist es möglich, immer wieder sich aufzumachen und sagen, jawohl, ich lerne daraus und das nächste Mal fällt es uns vielleicht leichter, es früher zu merken, dass wir gerade nicht gut mit uns umgehen, dass wir über unsere Grenzen hinweggehen. Im ersten Teil möchte ich auf die uns geschenkte Zeit eingehen. Vielleicht kennen Sie das Mantra, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Das ist ein Mantra von uns westlichen Menschen, was einerseits daran liegt, dass wir uns womöglich zu viel aufhalten, aus der Angst, etwas nicht zu schaffen, nicht zu genügen oder etwas zu versäumen, uns zu viel vorzunehmen und dann in Zeitnot kommen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass dieses Ich habe keine Zeit, dieses Erleben auch darin begründet, dass wir uns zu viel mit der Vergangenheit oder mit der Zukunft beschäftigen. Dass wir mit unserer Kraft nicht wirklich da sind, sondern noch irgendetwas nachhängen oder schon in Zukunftsängsten und Sorgen uns ergehen und damit diese Zeit, die da ist, nicht wirklich bewusst wahrnehmen. Um aus dieser Falle herauszukommen, im Vergangenen zu hängen, ist es hilfreich, sozusagen danach zu streben, ein inneres Einverständnis zu gewinnen, einverstanden zu sein mit dem, was war. Ich nenne das einen Prozess des Sich-Aussöhnens, des Sich-Aussöhnens mit der eigenen Biografie, mit diesen Eltern, mit diesen Geschwistern, mit dieser Familie, in die ich hineingeboren worden bin, mit meinem Werdegang, schulisch, beruflich, persönlich. Wenn wir zurückschauen und hadern im Groll, dann geben wir einen Teil unserer Kraft der Vergangenheit und diese Kraft steht uns nicht mehr für das Hier und Jetzt zur Verfügung. Und diese Erfahrungen nagen an unserem Herzen und wir können uns verbittert fühlen, uns unglücklich fühlen, weil wir das Gefühl haben, der Vergangenheit zu kurz gekommen zu sein oder wir wünschen uns eine andere Vergangenheit. Aber es nützt uns nichts, länger auf eine bessere Vergangenheit zu hoffen. Wir können nie verhindern, dass wir in unserem Leben verletzt werden oder dass uns Kränkungen widerfahren. Das gehört zum Leben. Aber wir können entscheiden, ob wir in der Gekränktheit verbleiben, ob wir daran festhalten und uns noch Tage, Wochen, Jahre danach gekränkt, verletzt fühlen und da verkrampft noch an alten Erinnerungen festhalten, weil wir uns da benachteiligt oder ungerecht behandelt gefühlt haben. Das heißt, es liegt an uns zu sagen, ich lasse das los und ich halte daran fest. Und das innerliche Sich-Aussöhnen, ein Ja finden mit dem, wie es war, das ist ein Weg, um loszulassen, was hinter uns liegt. Auf der anderen Seite können Zukunftsängste und Sorgen unser Herz beschweren, dass wir niedergedrückt sind, weil manches vor uns liegt, was schwierig erscheint, was Angst macht, was Sorge bereitet. Und da ist es hilfreich, dass, wie dieser Text gesagt hat, dass alles erstmal nur eine Illusion ist, was da vor uns liegt, dass diese Zukunftsängste oft wie Fantasietrachen sind. Die kommen ganz groß daher und ganz furchtbar. Und wenn wir später zurückschauen, dann war das gar nicht so schlimm. dann war das mehr ein Mind-Project. Also in unserem Kopf haben wir das ganz groß und schwierig ausgemalt und haben uns ganz viel damit beschäftigt, wie wir mit diesem Fantasiedrachen kämpfen. Und am Schluss haben wir festgestellt, das war gar kein wirklicher Drache, sondern es war nur in meiner Fantasie ein Drache, sodass wir zu viel uns mit Sorgen, mit Ängsten beschäftigen und die uns wiederum die Kraft für die Gegenwart nehmen. Jetzt möchten Sie vielleicht einwenden, natürlich müssen wir uns auch Gedanken machen über die Zukunft. Wir können nicht nur ins Blaue hineinleben, aber ich möchte unterscheiden zwischen to worry und to care. Das englische Wort Sorge unterscheidet eben to worry und to care. To worry meint aus Angst, aus Kummer heraus, mich um mich selber drehen, was könnte passieren, also beim Aufstehen schon fantasieren zu haben, was heute alles schief gehen könnte, was wir nicht bewältigen können, was für Schwierigkeiten kommen, und dann sind wir sozusagen in dieser Worry-Schleife. Während to care meint mich sorgen, im Sinne eines Fürsorgens, also eines Fürsorgetragens, Verantwortung übernehmens. Und ich denke, es ist gut, dass wir Fürsorge über den Verantwortung übernehmen für das, was ansteht, aber uns nicht in dieser Worry-Schleife ergehen, wo wir dann keine Kraft mehr für das Gegenwärtige haben. Jon Kabat-Zinn, der Begründer des Mindfulness-Based Stress Reduction-Programms, hat einmal gesagt, indem wir gut für die Gegenwart sorgen, sorgen wir bestmöglich schon für die Zukunft. Ich glaube, da ist was dran. Wenn wir jetzt gut für das Gegenwärtige sorgen, dann ist es eine gute Basis, dass es auch in der Zukunft weitergeht, weil wir über die Zukunft eigentlich nichts wirklich mit Gewissheit wissen. Das Einzige, was gewiss ist, dass wir irgendwann gehen müssen, dass unser Leben begrenzt ist. Und wir tun aber so, wie wenn das nicht der Fall wäre. Und mich hat persönlich ein Schicksal sehr berührt, eines amerikanischen Psychologen, der etwa in diesem Alter, wo ich jetzt bin, verstorben ist an einem Herzinfarkt und kurz vor seinem Tod einen Text geschrieben hat an seine Familie. Und dieser Text lautet, den möchte ich kurz vorlesen: Wenn ich wüsste, dass es das letzte Mal ist, dass ich dich einschlafen sehe, würde ich dich besser zudecken und zu Gott beten, er möge deine Seele schützen. Wenn ich wüsste, dass es das letzte Mal ist, dass ich dich zur Tür rausgehen sehe, würde ich dich umarmen und küssen und dich für einen weiteren Kuss zurückrufen. Und wenn ich wüsste, dass es das letzte Mal ist, dass ich dich sehe, würde ich einen Moment innehalten, um zu sagen, ich liebe dich, anstatt davon auszugehen, dass du weißt, dass ich dich liebe. Ich möchte Sie an dieser Stelle bitten, einen Moment innezuhalten und wiederum nach innen zu spüren, was das in Ihnen auslöst, dieser Text, diese Erfahrung eines Menschen, der in der vermeintlichen Mitte des Lebens gehen musste und der diesen Text uns hinterlassen. Was löst es Ihnen aus, diese Vorstellung, wenn ich zum letzten Mal? Denken Sie an einen bestimmten Menschen. Was würden Sie tun, wenn Sie wüssten, das ist das letzte Mal? Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, einfach dem nachzuspüren. Wenn wir uns Zeit nehmen, so etwas zuzulassen, dass wir zulassen, dass unsere Zeit begrenzt ist, dass es ein letztes Mal geben wird, dann hilft es uns dahingehend, dass es uns den Blick wieder auf das richten kann, was wirklich wichtig ist in unserem Leben, was wirklich wesentlich ist. Mir persönlich hat dabei eine Geschichte sehr gut gefallen, die ich an dieser Stelle einflechten möchte, die genau dahin unseren Blick lenkt. Die Geschichte heißt Der Krug. Eines Tages wurde ein alter Professor gebeten, eine Vorlesung über den sinnvollen Umgang mit der Zeit zu halten. Zu Beginn verkündete der Professor, wir werden ein kleines Experiment durchführen, und er stellte einen großen Krug vor sich hin und legte ein Dutzend großer Steine in den Krug. Als der Krug bis an den Rand voll war, blickte er auf und fragte, ist der Krug voll? Alle antworteten, ja. Er fragte nur, wirklich? Und holte einen Sack mit Kiesel hervor. Sorgfältig schüttete er die Kiesel zwischen die großen Steine und rührte dann leicht um. Der Professor blickte erneut auf und fragte sein Publikum: Ist der Krug voll? Dieses Mal waren die Zuhörer vorsichtiger und einer sagte: Wahrscheinlich nicht. Der Professor füllte nun die Räume zwischen den großen Steinen und dem Kies mit Sand auf. Wieder fragte er: Ist der Krug nun voll? Dieses Mal antworteten seine Zuhörer sofort mit Nein. Gut, antwortete er, nahm ein Gefäß mit Wasser und füllte den Krug bis an den Rand. Dann blickte er auf und fragte: Was lernen wir aus diesem Experiment? Einer antwortete: Daraus lernen wir, dass selbst wenn unser Zeitplan schon bis an den Rand gefüllt ist, wir immer noch einen Termin einschieben können. Nein, antwortete der Professor. Darum geht es nicht. Was wir wirklich aus diesem Experiment lernen können, ist Folgendes. Wenn man die großen Steine nicht als erstes in den Krug legt, werden sie später niemals alle hineinpassen. Dann fragte er: Was sind in eurem Leben die großen Steine? Was ist euch wichtig? Eure Gesundheit, eure Familie, eure Freunde, die Verwirklichung eurer Träume, das zu tun, was euch Freude macht, für eine Sache eintreten oder ganz etwas anderes. Was wirklich wichtig ist, dass man die ganz großen Steine in seinem Leben an die erste Stelle setzt. Jetzt möchte ich Sie wieder bitten, einen Moment innezuhalten und zu gucken, was sind denn die großen Steine meines Lebens? Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, was da auftauchen mag. Sollten Sie jetzt vielleicht traurig feststellen, dass diese großen Steine in der letzten Zeit oder in den letzten Wochen in Ihrem Leben nicht so viel Platz hatten, dann können Sie heute eine Entscheidung treffen, dass Sie diesen großen Steinen mehr Zeit widmen wollen. Das Wichtigste im Leben ist zu wissen, was uns wichtig ist, was wirklich zählt für uns. Das leitet für mich über sozusagen auf diesen Bereich des heutigen Tages. Nichts auf morgen zu verschieben, was wir heute tun wollen. Ich würde jetzt gerne ein paar Gedanken Ihnen zur Verfügung stellen, was es bedeuten kann, diesen heutigen Tag zu achten, zu ehren. Und ich möchte damit beginnen mit der Frage: Wie beginnen Sie Ihren heutigen Tag? Wie stehen Sie üblicherweise auf? Der buddhistische Mönch Thich Nhat Hanh empfiehlt seinen Schülern, schon beim Aufwachen folgenden Vers zu rezitieren: Ich wache auf und lächle. 24 neue Stunden liegen vor mir. Ich freue mich. Ich will jeden Augenblick des Tages vollkommen bewusst leben und allen Menschen mit Liebe und Mitgefühl begegnen. Ich glaube, es hat eine Wirkung, wenn wir in der Früh schon mit so einem Satz oder einem ähnlichen Satz, Ihrem persönlichen Satz, aufwachen oder uns dafür entscheiden, dann setzen wir sozusagen den heutigen Tag wie so eine Lokomotive schon auf ein bestimmtes Gleis und er fährt in eine Richtung, die ich nenne Bewusstheit, Achtsamkeit. Während wenn wir sogar in der Früh nochmal die Decke über den Kopf ziehen und uns hin und her wälzen und eigentlich möchte ich nicht aufstehen, weil das Wetter ist schlecht und ich muss heute an die Arbeit und es ist ein Bähtag, ja, dann wird es möglicherweise ein Bähtag bleiben, weil Sie ihn auf diese Richtung gesetzt haben. Also ich möchte Sie ermutigen, das mal auszuprobieren, in der Früh, wenn Sie aufwachen, sich so einen Satz zu geben, mit einem Lächeln aufzustehen, ja, oder sich der Liebe, des Mitgefühls für sich und andere Menschen zu öffnen. Während eines Tages ist es hilfreich, wenn Sie immer wieder sich kleine Pausen gönnen. Pausen, die Ihnen helfen, innezuhalten. So einen Moment zu spüren: Wie geht es mir denn gerade? Sorge ich gerade gut für mich? was ist jetzt gerade wichtig? Ein paar Mal durchschnaufen, vielleicht festzustellen, dass Sie gerade sehr außer Atem sind, sehr angespannt sind, 5 Sachen gleichzeitig tun wollen, dass Sie sich dann entscheiden für eine Sache, die Sie tun. Es gibt so ein schönes Bild, dass der Alltag wie ein großer See sei, den wir jeden Tag neu durchschwimmen müssen. Und wer ihn an einem Stück durchschwimmen will, der gerät in Gefahr, wegen Erschöpfung oder Unterkühlung aufgeben zu müssen. Wer jedoch die Inseln des Sees zu nützen weiß, der wird an die andere Uferseite kommen. Und diese Pausen können wie so Inseln sein, wo wir uns kurz erholen, wo wir innehalten, wo wir wieder neue Kraft schöpfen, wieder die Richtung finden. Da geht es weiter. Ich persönlich habe für mich so einen kleinen Anker, einen Achtsamkeitsanker. Das ist hier ein Bergkristallherz. Das hat mir eine Kollegin geschenkt. Und für mich ist es so ein Anker, den habe ich in der Hosentasche. Immer wenn ich damit in Berührung komme, dann erinnere ich mich, durchzuatmen, innezuhalten, zu gucken, wie geht es mir gerade, mir die Frage zu stellen, sorge ich gut für mich, was ist jetzt wirklich wichtig. Für mich bedeutet dieser Anker, dieses Herz, so die Verbindung, einerseits das Herz, die Herzensqualitäten, Mitgefühl zu haben und auf der anderen Seite diese Klarheit, auch die Kraft des Verstandes klar zu sehen und mit Herz und mit Verstand im Moment da zu sein. Daran erinnert mich dieser Anker und vielleicht haben Sie auch unbewusst oder bewusst einen Anker, wo Sie sich immer wieder erinnern. An einem Schreibtisch ein Bild oder eine Blume oder einen Bildschirmschoner oder einen Klingelton auf dem Handy. Vielleicht machen Sie das so, dass Sie, wenn Sie ausprobieren wollen, dass Sie Ihr Handy so zu einer Achtsamkeitsglocke machen. Also dieser Thich Nhat Hanh, der hat ein Kloster in Plum Village, wo es eine Glocke gibt, die Achtsamkeitsglocke, wenn die ertönt, dann bleiben alle im Moment stehen und fragen sich selber, bin ich gerade gut im Kontakt mit mir, möge ich mein wahres Selbst spüren und halten für eine Weile inne in dem, was sie tun. So könnte dieses Handy, dieser Klingelton, wenn sie da einen bestimmten Ton auswählen, der könnte sie auch erinnern, bevor sie ans Telefon gehen, zum Beispiel ein, zwei Mal durchzuatmen und sich wieder zu sammeln, zu zentrieren. Vielleicht wollen Sie diese Anregung mal ausprobieren, sich ganz persönlich so einen Anker zu suchen, der Sie immer wieder erinnert, im Laufe des Tages eine Pause zu machen, sich zu zentrieren, zu sich selbst zurückzukehren. Wir haben mittags, in der Regel alle, eine Mittagspause. Ich selbst habe ganz lang gedacht, ich esse schnell was und dann arbeite ich weiter. Dann bin ich schnell am Abend zu Hause. Und habe aber gemerkt, irgendwie funktioniert es nicht, weil ich dann nachmittags nicht so präsent war und habe mir angewöhnt, sozusagen dann erst mal eine halbe Stunde zu meditieren. Dann habe ich mir angewöhnt, mal eine halbe Stunde zu schlafen. Mittlerweile mache ich das so, dass ich mir in diesem Moment, wenn ich gegessen habe, mir die Zeit nur zu spüren, was brauche ich jetzt, was möchte ich jetzt? Möchte ich jetzt Ruhe? Möchte ich mich hinlegen? Möchte ich jetzt Kontakt? Möchte ich ein Gespräch mit dem Kollegen? Möchte ich frische Luft? Möchte ich mich bewegen? Aber dass ich mir diese Zeit wirklich gönne, so als Zäsur, um also den Vormittag zu verdauen. Ein Patient von mir, der ist selbstständig und ist immer auf Tour, der hatte mir mal gesagt, ja, ich habe jetzt kein Büro, ich kann mich nicht hinlegen, ich kann das leider nicht machen. Und dann hat er gesagt, ich habe eine Idee, ich könnte mit dem Auto immer mal mittags irgendwo zwischen zwei Terminen auf die Seite hinfahren, Ohrstöpsel rein, Augenbinde auf und mir eine halbe Stunde einen Wecker stellen. Ein halbes Jahr später hat er gesagt, seitdem ich das mache, es geht mir viel besser, ich bin nachmittags viel klarer, die Arbeit geht mir leichter von der Hand, es macht einen riesen Unterschied. Also ich glaube, dass wir alle Möglichkeiten haben, ob wir in einem Büro sitzen oder ob wir unterwegs sind, irgendwie, wenn wir wollen, dann finden wir Möglichkeiten, wie wir mittags so eine Zäsur machen, um wirklich mal innezuhalten, vielleicht mal 10 Minuten gar nichts tun, an nichts denken, nur einfach da sein, nur in die Luft schauen, in die Natur blicken, einfach nur da sein. Wenn Sie abends von der Arbeit nach Hause kommen, gibt es vielleicht bei Ihnen auch so die Versuchung, dann noch unerledigte Dinge zu tun, ja, sozusagen weiterzuarbeiten. Wenn wir jedoch in die Natur gucken, dann ist es so, dass in der Natur es so ist, dass das Licht vom Tag am Abend anders wird. Also es ist nicht so wie wir Menschen einen Lichtschalter an- und ausknipsen, dass dann plötzlich an-aus, Licht an, Licht aus, oder dass wir praktisch bis zum Abend aktiv sein können und dann ins Bett fallen, also aktiv und nicht aktiv, also bis ins Bett werkeln und dann schlafen. Das macht die Natur nicht, sondern die Natur taucht im Laufe des Abends die ganze Welt in ein sanftes Licht ein und das ändert sich langsam, das dimmt so langsam aus. Und so denke ich auch, wäre es gut, wenn wir auch unseren Tag beschließen, dass wir nicht bis zum Ende des Tages weiterarbeiten, sondern wenn wir die Arbeit getan haben, bewusst abschließen und dann uns diesen Abend, diesen Feierabend wirklich zu einem Feierabend machen, so wie der Name eigentlich schon andeutet, dass wir unsere Erfolge feiern, das, was uns heute gelungen ist, dass wir uns vielleicht etwas gönnen, nochmal eine Bewegung oder das, was uns gut tut und wirklich nach Hause kommen. Also nicht nur in unsere vier Wände, sondern auch bei uns selbst ankommen. Vielleicht mit einem Spaziergang nochmal nachklingen lassen, was bewegt mich noch, gibt es noch Tagesreste, möchte ich was verdauen. Und dann werden Sie jetzt vielleicht sagen, ja, das klingt schön und gut, aber es gibt dann doch einfach Zeiten, wo man abends noch etwas arbeiten muss. Da stimme ich Ihnen zu. Ich möchte Ihnen aber einen Vorschlag machen. Vielleicht können Sie so sich vorstellen, dass Sie selber in sich einen inneren Gewerkschafter haben, der dann sagt, Moment mal, Überstunden, dafür möchte ich aber den Ausgleich. Sodass Sie dann in sich fallen, okay, wenn ich jetzt heute Abend noch 2-3 Stunden was werkle, dann gönne ich mir aber an diesem Abend oder am Wochenende was besonders Schönes, Erholsames. Also, dass Sie gut für sich sorgen, dass Sie immer wieder die Balance zwischen Ruhe und Aktivität finden. Ich möchte jetzt im zweiten Teil mehr auf uns selbst, auf diese vier Dimensionen des Menschseins eingehen. Weg von der Zeit hin zu uns selbst. Die erste Dimension des Menschseins ist, wir haben einen Körper. Wir sind ein biologisches Wesen. Der Körper ist der Ort, an dem sich unser Leben widerspiegelt. Das heißt, da findet sich ein Niederschlag, so wie wir essen, ja, wird sich irgendwie körperlich zeigen, oder so wie wir auch gehen. Also unser Gehstil verrät viel über unseren Lebensstil, genauso wie unser Essstil viel über unseren Lebensstil verrät. Wie hastig, wie viel, wie bewusst, wie unbewusst wir essen, wie viel Zeit wir uns nehmen. Das heißt, wie achtsam wir für uns selber sorgen, für unseren Körper. Und der Körper lügt nicht. Der Körper ist sehr wahrhaftig. Er drückt das aus, was wirklich ist. Und unser Körper erinnert sich. Unser Körper hat Erinnerungen. Es sind Erinnerungen, die vielleicht aus der Kindheit noch gespeichert sind. Oder der Körper hat ein Wissen. Und wir können sozusagen dieses Wissen unseres Körpers nutzen, indem wir ihn immer wieder freundlich fragen, zum Beispiel nach seinen Bedürfnissen. Was brauchst du jetzt? Ja, dass wir wirklich innehalten und mal gucken, wie geht es uns denn? Haben wir gerade ein Bedürfnis nach Ruhe? Ja, vielleicht kennen Sie das, wenn Sie sehr am Schaffen sind und sich aber die Zeit nehmen und hinschauen, dann merken Sie, ich bin eigentlich richtig erschöpft. Es wäre jetzt vernünftig, jetzt eine Pause zu machen oder abzuschließen, weil ich gar nicht mehr konzentriert arbeiten kann. Also wenn Sie sich das gönnen, sagen, ich mache jetzt lieber eine Pause und mache morgen konzentriert weiter. Nehmen Sie das Wissen Ihres Körpers, um zu spüren, was brauchen Sie jetzt? Ruhe, Bewegung, Kontakt zu Menschen, frische Luft, Nahrung. Ihr Körper weiß es. Der Körper mit seinen Bedürfnissen weist Sie darauf hin, ob Sie gut für sich selber sorgen, ob Sie eine gute Selbstfürsorge betreiben. Das spiegelt sich zuallererst in unserem Körper wider. Und der Körper ist nicht nur eine Maschine, sondern ein beseeltes Wesen. Es gibt in der Neurowissenschaft die Erkenntnis, dass Körper und Gehirn sehr eng miteinander wie eine Funktionseinheit verbunden sind. Man spricht auch von Body-Mind. Also, dass der Körper sozusagen ein Wissen hat. Man könnte auch sagen, dass der auch beseelt ist und dass manchmal die Seele sich über den Leib mitteilt. Ich arbeite in einer Klinik für Psychosomatik und das ist mein tagtägliches Brot, zu sehen, wie die Seele sich über den Körper ausdrückt. Und die Seele sagt manchmal zum Körper, sagst du ihm, weil auf mich hört er nicht. Ja? Also der Körper sagt dann zum Beispiel, jetzt geht es nicht weiter. Oder über Schmerzen möchte der Körper uns etwas mitteilen. Der Schmerz ist im Wesen ein Kommunikationsmittel, eine Kommunikationsmöglichkeit oder ein Kommunikationsangebot unseres Körpers an uns. Und es ist eine Information, die uns unmittelbar ins Handeln bringt, weil Schmerz unangenehm ist. Das heißt, wir reagieren auf Schmerz. Unsere Tendenz ist, den Schmerz nicht haben zu wollen, ihn irgendwie wegzumachen, Schmerzmittel zu nehmen und dann nicht mehr spüren und dann, jetzt ist es gut. Ich glaube, es lohnt sich, dieses Kommunikationsangebot zu nutzen und zu fragen, was wollte mir mein Körper darüber mitteilen? Was ist mir vielleicht gerade zu viel geworden oder was fehlt mir gerade? Also zu viel an Belastung oder zu wenig an Ausgleich. Und wenn Sie zum Arzt gehen, dann stellt er in der Regel zwei Fragen. Was fehlt Ihnen oder was haben Sie? Und diese beiden Fragen zielen eigentlich im Grunde darauf ab, was ist zu kurz gekommen, was fehlt Ihnen, was in Ihrem Leben ist zuletzt zu kurz gekommen und was haben Sie zu viel? Wo ist etwas einseitig geworden? Und wenn wir so auf unseren Körper hören, ob Schmerzen oder andere Symptome, dann können wir immer wieder in die Balance finden, was ist gerade zu viel und was ist zu wenig, was ist es, was es braucht, dass es uns wieder gut geht. Ein Patient mit einem Burnout hat mir mal das Bild angeboten, dass er das Gefühl hatte, er war die letzten Jahre wie in einem ICE unterwegs. Also der Körper hat immer wieder durch Bluthochdruck oder durch unklare Schmerzen oder andere Symptome, so Warnsignale, Stoppsignale gesendet, aber er fuhr weiter. Er fuhr, weil er im ICE-Zug unterwegs war, fuhr über alle kleinen Haltesignale hinweg, bis er irgendwann nicht mehr konnte. Rückblickend sagt der Mensch, ich habe eigentlich vor 5 Jahren schon die ersten Körpersignale bekommen und wollte ihn nicht hören. Das heißt, wenn wir nicht auf die kleinen Signale hören, dann wird der Körper irgendwann größere Signale senden müssen, um uns sozusagen zu erinnern. Zu erinnern, was braucht gerade meine Aufmerksamkeit, welches Thema ist gerade wichtig, wäre es sinnvoll, mich dem zuzuwenden. Und ich habe jetzt so auf den Körper geblickt, so als ein Medium, das uns Dinge mitteilt über Dinge, die uns fehlen, über Bedürfnisse. Aber vielleicht wollen wir den Blick noch erweitern, dass der Körper nicht nur uns sozusagen darauf hinweist, wenn etwas fehlt, sondern dass unser Körper ein wunderbarer Organismus ist, der uns so viel wunderbare Erfahrungen im Leben ermöglicht. Und ich möchte jetzt Ihnen ein Angebot machen, dass Sie mal in Kontakt gehen so mit einzelnen Aspekten Ihres Körpers, Organen und sich mal kurz überlegen, was für freudvolle Erfahrungen haben Sie Ihrem Körper zu verdanken. Nehmen Sie doch mal wahr, welche angenehmen Erfahrungen Sie Ihren Ohren zu verdanken, Musik zu hören, Worte hören zu können. Welche schönen Erfahrungen verdanken Sie Ihren Augen? Oder Ihren Füßen. Vielleicht nehmen Sie mal wahr, dass diese kleine Auflagefläche, diesen großen Kerl oder diese große Frau schon seit so vielen Jahren durchs Leben trägt. Und werden Sie sich mal bewusst, dass diesen Füßen Dank gebührt, dass Sie sich mal bei Ihren Füßen bedanken könnten oder vielleicht durch eine Massage oder eine Berührung sagen, ja, schön, dass du mir so viel ermöglichst, dass ich so viel Bewegungsmöglichkeiten habe. Also wahrnehmen, was der Körper Ihnen an freudvollen Erfahrungen schenkt. Vielleicht hilft es, so ein neues Verhältnis zum Körper zu bekommen, dass Sie merken, wie schön ist es, diesen Körper zu haben. Nicht nur auf die Defizite zu schauen, sondern wahrnehmen, was sind die Möglichkeiten, die der Körper Ihnen schenkt. Und dann ist es vielleicht einfacher, zum Beispiel, wenn dieser Körper so ein Wunderwerk ist, dass es zum Beispiel dann auch ihm auch zusteht, dass ich gut für ihn sorge, dass ich zum Beispiel gut darauf achte, wie ich mich ernähre, was ich zu mir nehme, ob ich zu viel oder zu wenig esse oder Lebensmittel zu mir nehme, die mir eigentlich gar nicht bekommen. Und manchmal ist es so, dass ich neben dem körperlich erfahrbaren Hunger auch Gefühle mischen, dass wir sozusagen Frust essen, ja, dass wir sozusagen unseren Körper mit Lebensmitteln zustopfen, obwohl er gar nicht mehr hungrig ist, aber weil wir irgendwie Frust haben oder ärgerlich sind oder ja, was auch immer und uns dadurch überessen, ja, unserem Körper letztlich dadurch auch schaden. Essen wir zum Beispiel in ein Loch hinein, dessen Grund nicht wirklich unser Hunger ist, so kann keine Mahlzeit dieser Welt dieses Loch stopfen. Wenn also Essen eine Ersatzstrategie ist für andere Bedürfnisse, dann missbrauchen wir unseren Körper an dieser Stelle und wir schaffen uns neue Probleme, zum Beispiel Gewichtsprobleme oder Bluthochdruck, Diabetes. Ich möchte Sie einladen, mal sich vorzustellen, wie das wäre, wenn Sie beim Essen nur essen, nicht nebenbei Zeitung lesen oder E-Mails checken oder was anderes, nur bewusst die Zeit des Essens genießen und vielleicht die ersten 2 Minuten in Stille essen oder sich auf den Geschmackssinn konzentrieren oder mit den Augen wahrnehmen, was da alles auf Ihrem Teller ist oder sich bewusst machen, wer da alles mitgewirkt hat, dass Sie dieses Essen haben, dass Sie Dankbarkeit empfinden für die Natur, für den Bauer, den Gärtner, den Metzger, wer alles dazu beigetragen, dass wir jetzt dieses Mahl haben können. So kann sein, dass ein kleines Mahl ganz kostbar und ganz wertvoll wird und wir gar nicht mehr das Bedürfnis haben, über unser gesundes Maß hinaus zu essen. Das wären ein paar Gedanken so zum achtsamen Umgang mit unserem Körper. Ich möchte als zweites zum Bereich Umgang mit uns selbst wir als psychische Wesen etwa sagen. Zu unserem psychischen Apparat gehört zunächst das Denken und das Fühlen. Wenn wir uns gewahr sind, was es in uns über uns denkt, dann können wir sozusagen mitbekommen, ob diese Gedanken hilfreich sind oder ob sie weniger hilfreich sind. Also wenn wir immer mal innehalten und uns überlegen, was beschäftigt mich gerade, was habe ich gerade für Gedanken, was denke ich über mich, dann können wir vielleicht darauf stoßen, dass in uns so etwas wie ein innerer Antreiber existiert. Also ein Teil, der uns antreibt, der sagt, du musst perfekt sein, du darfst keine Fehler machen, du musst besser sein als alle anderen, nur dann bist du okay, nur dann bist du anerkannt. Also solche Sätze, die können uns ganz schön in Stress bringen. Und wenn wir sozusagen auf der anderen Seite, ja, vorhin haben wir gehört, unsere Körperbedürfnisse wahrnehmen, dann könnte es sein, dass diese inneren Antreiber sagen, nein, keine Zeit dafür, das ist nicht wichtig, ich muss jetzt erst noch das und das schaffen. Also diese inneren Antreiber, wenn die uns nicht bewusst sind, dann können die ein sehr mächtiges Eigenleben führen und uns innerlich in Konflikte stürzen, weil wir dann nicht mehr wirklich für uns sorgen, sondern diesen Glaubenssätzen, die uns antreiben, so nachhängen. Und diese inneren Konflikte führen dann auch zu äußeren Konflikten, weil wir uns überanstrengen und in Stress kommen und selber aus der Balance geraten, uns abnützen. Das heißt, deswegen ist es hilfreich, immer wieder mitzubekommen, was sind denn so meine Glaubenssätze, meine Einstellungen über mich selber? Stimmt es, dass ich nur dann liebenswert bin, wenn ich was leiste? Oder bin ich nicht wirklich allein dadurch, dass ich da bin, schon wer und wertvoll und ein wunderbares Wesen? So dass die Einladung ist, so mit unserem Denken achtsamer und wertschätzender mit uns selber umzugehen. Wir neigen dazu, uns zu bewerten, uns selber zu verurteilen, zu denken, die anderen machen es besser oder sich als Versager zu erleben. Das heißt, all diese Bewertungen, die können uns sehr knechten und die können wie so ein unbarmherziger Richter auch uns sehr zusetzen. Und ich möchte Sie einladen, wenn Sie sich Zeit nehmen, so mal zu gucken, was denkt es gerade in mir, was habe ich gerade für Gedanken über mich. Und wenn Sie merken, dass das so Gedanken sind, die Sie unter Druck setzen, dass Sie mal bemerken, das sind nur Ihre Gedanken, das sind nicht Sie selber. Das sind Gedanken, die Sie vielleicht gelernt haben oder aus Ihrem Leben irgendwo mal mitgenommen haben. Aber dass es sich lohnt, sich selber liebevolle Gedanken zu schenken. Ich vermute, dass wir alle uns wünschen, von unseren Mitmenschen respektiert zu werden, achtsam behandelt zu werden, wohlwollend behandelt zu werden. Das wünschen wir uns ganz besonders auch von unserem Partner. Ich denke, wir sollten es vor allem von diesem Menschen erwarten, mit dem wir die meiste Zeit zusammen sind, dass der respektvoll, liebevoll, achtsam mit uns umgeht. Und das ist nicht unser Partner, sondern das sind wir selber. Sie haben sich 24 Stunden am Tag dabei. Und fragen Sie sich mal, ob Sie die wichtigste Person, mit der sie am meisten Zeit verbringen, ob sie von dieser Person nicht auch möchten, dass diese Person respektvoll, achtsam, wertschätzend mit ihnen umgeht. Und ich glaube, nur wenn sie, diese Person, so mit sich umgehen, dann werden auch andere Menschen so mit ihnen umgehen. Also seien sie es sich wert, dass sie sich die Erlaubnis geben, sagen, ich möchte mit mir achtsam, respektvoll, wertschätzend umgehen und mich nicht immer klein machen, mich verurteilen, mich knechten, sondern so wie ich es von anderen auch möchte, so möchte ich mich auch behandeln. Anerkennend, wertschätzend, unterstützend, liebevoll. Und das zeigt sich in unseren Gedanken. Also ich bitte Sie, immer wieder mal sich Zeit zu nehmen, sich zu fragen, was denke ich denn gerade über mich? Und wenn Sie sich dabei ertappen, dass Sie gerade wieder so selbstverurteilende Gedanken haben, dass Sie sagen, okay, das ist nur ein Gedanke, so möchte ich nicht, dass mein Partner mit mir umgeht, so möchte ich auch nicht, dass meine Eltern mit mir sprechen oder meine Kollegen, also spreche ich auch nicht so mit mir. Und Sie gönnen sich sozusagen andere Gedanken und sagen, nein, ich bin wertvoll, und Sie unterstützen sich selbst. Darum geht es dann letztlich, sich auch anzunehmen. Also hinter diesen Gedanken, verurteilten Gedanken, steckt ja in der Regel, dass wir irgendetwas an uns nicht mögen oder annehmen, dass wir uns verurteilen, weil etwas an uns nicht passt. Ja? Und das Annehmen ist praktisch das Gegenteil vom Verurteilen. Und ich behaupte, dass alles, was bei uns ist, dass alles annehmbar ist. Dass wir alles, auch wenn es schmerzhaft oder unangenehm ist, nicht perfekt ist, dass es annehmbar ist. Ich möchte ein Beispiel machen, und zwar mit dem Wetter. Ja? Es gibt ja ein Wetter, das wir wollen, wenn es schön sonnig ist und nicht regnet, dann ist es ein wunderbares Wetter, das nehmen wir gerne an. Wenn es aber dauerregnet, dann möchten wir das nicht. Dann lehnen wir das ab. Da gibt es eine Geschichte, kleine Geschichte eines Schäfers, der Schäfer, der jedes Wetter liebte. Diese Geschichte geht so, warum der Schäfer jedes Wetter liebt. Ein Wanderer kommt und fragt, wie wird das Wetter heute? Der Schäfer, so wie ich es gerne habe. Woher wisst ihr, dass das Wetter so sein wird, wie ihr es liebt? Ich habe die Erfahrung gemacht, mein Freund, dass ich nicht immer das bekommen kann, was ich gerne möchte. Also habe ich gelernt, immer das zu mögen, was ich bekomme. Deshalb bin ich ganz sicher, das Wetter wird heute so sein, wie ich es mag. Ja, wenn es uns gelingt, so annehmend mit uns selber umzugehen, also das heißt, dass wir auch innerliche Regentage, wo eben die Stimmung auch niedergedrückt ist oder ist, nicht jeder Tag ist gleich, so wie das Wetter sich täglich wandelt, ist auch unser Inneres nicht immer gleich, sodass wir auch die Regentage, auch das annehmen, dass es einfach mal Zeiten gibt, wo wir uns nicht so wohlfühlen und uns dafür nicht verurteilen, dann möchten Sie vielleicht die Erfahrung machen, oder Sie werden die Erfahrung machen, dass sich plötzlich die Dinge verändern. Also wenn Sie das annehmen in Ihnen, dann müssen Sie nicht mehr dagegen kämpfen und dann wird es viel leichter. Dann können Sie viel gelassener sein. Und gelassen sein hat schon vom Wortstamm her Lösung in sich. Also zulassen, gelassen sein, Lösung. Lösung kommt auch von lassen. Dann ist es vielleicht die Lösung für ein vermeintliches Problem, dass Sie merken, indem ich jetzt nicht mehr so krampfhaft daran festhalte oder dagegen ankämpfe, löst sich das und ich kann mit meiner niedergeschlagenen Stimmung vielleicht besser umgehen. Und sie hält sich dadurch allein schon auf, weil ich annehmend bin. Also uns selber annehmen, die Aspekte unseres Seins willkommen heißen, das hilft uns, gelassener zu sein, weniger kämpfen zu müssen, uns nicht mehr so festbeißen zu müssen, sondern wirklich zufriedener zu sein, innerlichen Frieden zu kommen. Das gilt nicht nur für Gedanken, sondern es gilt auch für Gefühle. Das heißt, wir haben Gefühle, die wir gerne haben. Das sind angenehme Gefühle wie Freude oder Liebe. Und wir haben Gefühle, die wir nicht so gerne mögen. Wir sagen dann positive, negative. Lassen Sie uns mal angenehm und unangenehm sagen. Unangenehme Gefühle, Trauer, Schmerz, Enttäuschung, Wut. Und die versuchen wir zu vermeiden. Ja? Und dadurch gehen die aber nicht weg. Sie werden nur unterdrückt. Und irgendwann kommen sie vielleicht ganz massiv hoch und überfluten uns und dann erschrecken wir, weil dann die ganze aufgestaute Wut plötzlich herausbricht und dann macht sie uns Angst, weil sie destruktiv wird. Das heißt, wir versuchen irgendwie die Gefühle zu kontrollieren oder wegzumachen und haben Angst, dass sie uns überfluten. Das ist die Folge davon, wenn wir Gefühle nicht wirklich willkommen heißen. Wenn Sie Gefühle willkommen heißen, alle Ihre Gefühle, und merken, ja, das ist auch, genauso wie der Gedanke, ist das nur ein Gefühl, das bin nicht ich, aber es ist ein Gefühl, das gerade da ist. Und das zulassen, dann merken Sie vielleicht, dass das unangenehme Gefühl leichter wird. Allein dadurch, dass Sie nicht mehr dagegen kämpfen, man nennt das das Paradox, also indem wir es praktisch nicht mehr versuchen zu verändern, verändert es sich von alleine. Es gibt einen schönen Text von Rumi, der heißt Die Herberge, der in einer schönen Weise davon spricht, wie wir auch unangenehme Gefühle wie in einer Herberge als Gäste willkommen heißen. Diesen Text möchte ich Ihnen jetzt kurz vorlesen. Die Herberge. Der Mensch ist eine Herberge. Jeden Morgen kommen neue Gäste. Eine Freude, eine Depression, eine Angst, eine Bosheit und manchmal auch als unerwarteter Gast ein Gewahrsein im Augenblick. Heiße alle Besucher willkommen und biete ihnen Unterkunft an, auch wenn sie eine Horde voller Sorgen sind, die mit gewaltsamen Besen dein Haus von allen Möbeln befreien. Geh mit jedem Gast ehrerbietig um, denn wer weiß, vielleicht fegt er dich rein von neuen Freuden. Jeder dunkle Gedanke, die Scham und die Bosheit, auch die Furcht, empfange sie lächelnd an deiner Haustür und bitte sie freundlich herein. Sei dankbar für jeden Gast, der dich besucht, denn er wurde dir geschickt als ein Lehrer vom Jenseits. Ich möchte diesen poetischen Text vielleicht nochmal mehr in einer Alltagssituation anwenden, und zwar, wenn Sie unangenehme Gefühle willkommen heißen, also zum Beispiel ein Ärger oder eine Wut, dann können Sie vielleicht feststellen, dass das unangenehme Gefühl auf ein unerfülltes Bedürfnis hinweist. Also unsere Gefühle sind wie, stellen Sie sich mal vor, so Lämpchen. Also die angenehmen Gefühle sind grüne Lämpchen, die unangenehmen Gefühle sind rote Lämpchen. Und diese Lämpchen weisen auf den Zustand, wie es in uns ausschaut, hin. Also ob unsere Bedürfnislage gerade gut ist, ob unsere Bedürfnisse befriedigt sind. Also es geht mir gerade gut. Grünes Lämpchen, ich fühle mich froh, ich fühle mich geliebt. Ich fühle mich innerlich schlecht. Jemand hat mich nicht respektiert, ist über meine Grenze gegangen. Rotes Lämpchen, ich fühle mich wütend. Ja? Das heißt, wenn ich dieses Gefühl der Wut wahrnehme, dann kann ich fragen, was ist denn gerade an Bedürfnissen in mir zu kurz gekommen? Dann kann ich zum Beispiel feststellen, ich bin wütend, weil mich jemand in einer Weise behandelt hat, wie ich mich nicht behandeln lassen möchte. Ja? Dann kann ich diese Wut nutzen, um das gerade zu rücken. Ja? Das heißt, diese Bedürfnisse, angenehm oder unangenehm, sind Boten aus unserem Körper auch, die uns hinweisen, auf wie es uns geht, auf unsere Bedürfnislage. Und wenn wir diese unangenehmen Gefühle nicht wegmachen, das ist auch der Grund für viele Süchte, zum Beispiel Alkohol, das heißt unangenehme Gefühle, Ärger, Wut, Zorn, Alkohol, ich spüre sie im Moment nicht, ja, aber das ist keine Lösung, sondern ist eine Ersatzstrategie, die zusätzliche Probleme schaffen. Die unangenehmen Gefühle, die Probleme sind nicht erledigt und ich entwickle möglicherweise eine Sucht. Also das heißt, nicht wegmachen, nicht ausschließen, sondern willkommen heißen und sie fragen, was wollen sie mir denn mitteilen? Was gilt es zu lernen oder zu verstehen? Ich möchte jetzt im dritten Aspekt unseres Menschseins auf unser Beziehungsleben eingehen. An unserem Kopf hängt der Körper, aber stellen Sie sich mal vor, dass an unserem Körper und an unserem Kopf auch ein Beziehungskörper hängt. Sozusagen die Beziehungen zu anderen Menschen sind wie ein Beziehungskörper, und wenn es diesem Beziehungskörper gut geht, dann geht es auch meinem Kopf gut oder mir selber gut. Also unsere Beziehungen, unser Beziehungsleben ist ganz entscheidend, wie es uns geht. Wenn unsere Beziehungen oder viele unserer Beziehungen chronisch im Argen liegen, dann werden wir auch krank. Also die meisten psychosomatischen Probleme sind Folge von Beziehungsproblemen. Also es ist ganz wichtig, unser Glück, unser Gelingen unseres Lebens hängt davon ab, wie unser Verhältnis von uns, zu unserem Beziehungskörper, zu unseren Mitmenschen ist. Deswegen ist es so wichtig, dass wir auch auf unser Beziehungsleben achten, also auch diesen Aspekt unseres Seins, unser soziales Sein, dem Achtung, Beachtung, Wertschätzung entgegenbringen. In einer Partnerschaft kann das zum Beispiel bedeuten, dass wir Achtsamkeit in einer Partnerschaft, dass wir sagen, das Fundament unserer Beziehung muss Achtsamkeit sein. Achtsamkeit, da steckt das Wort Achtung drin, Respekt voreinander haben. Das heißt, wenn wir wissen, dass auch, wenn es Dissonanzen gibt, Streit gibt, aber dass es als Basis eine gegenseitige Wertschätzung und Achtung und Respekt gibt, dann ist es wie ein Fundament, ein guter Boden, auf dem man dann auch mal einen wilden Tanz aufführen kann oder streiten kann, weil ich weiß, der Boden trägt, zugrunde liegt eine Achtung, eine Wertschätzung, eine Würdigung des anderen auf Gegenseitigkeit. Und dann behandeln wir einander nicht wie Besitzgegenstände, wie Gebrauchsgegenstände, werfen uns achtlos in die Ecke wie eine Handtasche oder verrücken uns wie Möbelstücke, sondern dann weiß ich, so kann ich den anderen nicht behandeln. Ja? Das gebietet die Achtung, dass ich ihn mit Respekt beachte. Das heißt, die Achtsamkeit ist so ein Schlüssel, auch um immer wieder auch die Herzenstür zum anderen zu finden. Weil wenn wir chronisch unachtsam uns behandelt fühlen, dann machen wir zu. Dann wollen wir auch nichts mehr vom Inneren preisgeben. Das heißt, die Achtsamkeit ist wie so ein kleiner Schlüssel, der eine große Tür öffnen kann, die große Herzenstür zum anderen. Also indem ich achtsam mit dem anderen umgehe, wird immer wieder auch diese Herzenstür aufgehen, dass wir uns auch so von Herz zu Herz wieder verbinden können. Und wenn ich unachtsam bin, dann wird diese Tür zugehen und klemmen. Also Achtsamkeit in der Beziehung so als Schlüssel, um in einer Herz-zu-Herz-Verbindung zu bleiben und um einen guten Boden zu haben, auf dem auch konstruktiv Konflikte ausgetragen werden können. Dann gibt es aber auch Beziehungen, die wir uns nicht suchen. Also einen Partner suchen wir in der Regel selber aus. Aber wenn wir zum Beispiel in die Arbeitswelt schauen, dann arbeiten wir mit Menschen zusammen, Kollegen, Vorgesetzten, Kunden, Klienten, die wir uns nicht ausgesucht haben. Das heißt, wir haben also auch in Beziehungen mit Menschen zu tun, die wir nicht ausgesucht haben. Und da denken wir oft, oh Gottes Willen, ich wünschte mir einen anderen Chef und anderen Kollegen und verurteilen innerlich diese Menschen, ja. Ich möchte Sie einladen, auch wenn Sie diese Menschen nicht ausgesucht haben, dann kann es aber doch sein, dass das Leben in diesen Menschen genau diese Menschen jetzt geschenkt hat, weil sie irgendwas von denen lernen sollen. Ja, dass sie jetzt genau diesen Kollegen, genau diesen Chef haben, weil es irgendwas zu lernen gilt, dass dieser Mensch ihnen irgendwas vielleicht nicht bewusst, aber unbewusst zeigen kann, dass sie von ihm was lernen können. Der C.G. Jung sagt immer, das, was wir an uns selber nicht mögen, das spiegeln uns andere Menschen wider. Also in allen Beziehungen gibt es eine Chance zu wachsen, etwas dazuzulernen. Und wenn Sie so mit einem Interesse diesen Menschen an ihrer Arbeit zum Beispiel begegnen, also sich wirklich interessieren, Interesse meint mittendrin sein. Also mitten, wenn Sie zu Ihrem Kollegen gehen, also wirklich dabei sein und sich interessieren, warum ist der vielleicht gerade so grandig, hat er private Probleme oder sich wirklich interessieren für ihn, dann kann sich die Beziehung verändern. Also Interesse haben, ein Wohlwollen auch den Menschen entgegenzubringen, die wir uns nicht ausgesucht haben, kann helfen, dass es an der Arbeit zum Beispiel wieder mehr Freude macht, dass der Beruf wieder das Wertvolle zum Vorschein kommt und dass sich Beziehungen auch zu Menschen verbessern, die sie nicht ausgesucht haben, aber mit denen sie zusammenleben sollen oder zusammenarbeiten dürfen. Ich möchte jetzt am Ende des Vortrags auf diesen vierten Aspekt eingehen, die spirituelle Dimension. Ich bin davon überzeugt, dass wir eben auch diese Dimension beachten sollten, damit es uns richtig wohler geht. Warum? Gerade in Krisen, in Krankheiten, in Schwierigkeiten, da wo Dinge wegbrechen, da wo zum Beispiel unser Körper krank wird, unheilbar krank, oder Beziehungen sozusagen so zerbrochen sind, dass es kein Neuanfang gibt. Da ist es gut, dass wir auch auf andere Ressourcen zurückgreifen können. Dass wir uns verbunden fühlen mit anderen Dingen. Also dass wir uns über uns selbst hinaus verbinden, selbst transzendieren mit anderen Kräften. Zum Beispiel ist es für mich auch schon eine spirituelle Dimension, dass wir uns verbunden fühlen können mit der Natur, dass wir zum Beispiel erleben können, dass in der Natur wir eine Erfahrung machen, manche sagen auf dem Berg, ja, ein Weg zu Gott führt über die Berge, da bin ich sowas von ergriffen, da fließt es in mir, da bin ich ganz glücklich. Dieser Ort, dieser Berg gibt mir eine Erfahrung von dem Himmel nahe zu sein oder innerlich ganz mich lebendig zu fühlen. Also es gibt Orte, die uns eine Kraft zur Verfügung stellen, aber es gibt auch Wesen wie Tiere oder Pflanzen, die uns durch diese Verbundenheit etwas Lebensförderndes schenken. Ich habe viele Patienten gehabt, die sehr depressiv waren und suizidal waren, die allein durch die Verbindung zu einem Tier, diese Beziehung, die Sorge zum Beispiel für einen Kater, für einen Hund, die war so stark, dass sie durch diese Beziehung sich am Leben halten konnten, dass sie, obwohl sie sehr depressiv waren und auch suizidale Gedanken hatten, waren diese Sätze, solange mein Kater lebt, werde ich mir nichts antun. Für mich die Gewissheit, ja, diese Beziehung trägt. Diese Beziehung zu diesem Tier, ein alter, einsamer Mensch, der die Fürsorge für ein Haustier hat, der kann so diese Fürsorge, durch diese Verbindung, durch diese Beziehung wirklich getragen sein. Also wir können uns auch zu Nichtmenschen hin verbunden fühlen und Beziehungen aufbauen, die uns Kraft geben. Und wir können aber auch nach oben zu einer höheren Macht uns verbunden fühlen. Dass wir über das Gebet oder über Meditation uns verbunden fühlen mit einer Kraft, die uns unterstützt, wo wir die Erfahrung machen, dass wir Trost erfahren oder dass wir Hoffnung bekommen. Also wir können über uns selbst uns hinaus transzendieren. Das haben wir in uns angelegt, diese Fähigkeit zur Selbsttranszendenz, diese Verbundenheit zu erfahren, die uns tragen kann. Das ist ein Aspekt von Spiritualität. Der andere Aspekt von Spiritualität ist der, dass, wenn wir das Wort Spiritualität angucken, dass es vor allem darum geht, auch wirklich lebendig, begeisterungsfähig zu sein. Spiritualität meint nämlich Spiritus einerseits Atem, Leben und auf der anderen Seite Geist, Begeisterung. Das heißt, diese Verbindung zwischen Leben auf der anderen Seite und Geistigkeit, Begeisterungsfähigkeit auf der anderen Seite, das ist Spiritualität, also Lebendigkeit in einem höheren Sinn. Also all das, was Sie begeistert, wofür Sie sozusagen Begeisterung empfinden, was Freude auslöst, das erinnert für mich an diese Situation, in der Bibel beschrieben als das Pfingstereignis, wo Menschen durch das Wirken des Heiligen Geistes eine große Begeisterung gespürt haben. Vielleicht kennen Sie die Situation, wo Menschen unterschiedlicher Nationalitäten plötzlich sich verstanden hatten, miteinander sprechen konnten durch das Wirken des Geistes. Und ich glaube, dass wir auch solche Erfahrungen machen können, dass wir uns durch ein Miteinander verbinden können und so eine Art von Begeisterung verspüren. Wir sagen, das könnte ich alleine gar nicht, aber durch unsere Verbindung, die wir miteinander aufbauen, durch das, dass wir einen guten Geist unter uns pflegen, entsteht eine Begeisterung für eine Idee, für eine Aufgabe. Und das führt zu einer Lebendigkeit. Und auch das ist für mich eine spirituelle Dimension, dass wir uns so lebendig und so begeistern können. Und zum Ende möchte ich auf einen Aspekt, es gibt sicher noch weitere Aspekte von Spiritualität, aber einer, der mir sehr wichtig erscheint und der zu diesem Thema dazugehört, eingehen, das ist diese Gabe der Präsenz, des wirklich Gegenwärtigseins. Und damit schließt sich der Kreis, wo wir begonnen haben. Das Wort Jahwe für Gott, den alttestamentlichen Gott, heißt, ich bin da. Das heißt, ich bin da und ich bin nicht dort. Also, wenn das Wort für Gott ist, ich bin da, dann heißt es für mich, da zu sein, präsent zu sein, hat etwas damit zu tun mit der Erfahrung des Göttlichen. Also, dass der Thich Nhat Hanh sagt, nur wenn wir ganz da sind, dann lieben wir. Also Love bedeutet, Love is being present. Liebe ist wirklich da zu sein. Also wir können nur dann auch wirklich lieben uns selber oder andere Menschen, wenn wir wirklich da sind. Wenn wir offen sind und hier sind und nicht in Gedanken draußen sind. Also präsent zu sein ist etwas, was mit der Gegenwart auch des Göttlichen zu tun hat. Und präsent, das Wort present, hat auch zwei Bedeutungen. Present im Englischen heißt einmal Geschenk und einmal Gegenwart. Also wenn wir ganz gegenwärtig sind, dann werden wir zum Geschenk für die Welt und das Leben wird uns zum Geschenk. Also gegenwärtig sein und Geschenk, die Gegenwart ist ein Geschenk, das ist aufs Engste verbunden, nicht nur durch dieses Wort. Und wenn wir so leben, so präsent, dann spüren wir, dass jeder Tag eben ein Geschenk ist und dass wir auch dadurch Dankbarkeit erleben, verspüren. Und für mich ist ein dankbarer Mensch schon per se ein spiritueller Mensch. Also präsent zu sein, hat etwas mit der göttlichen Qualität zu tun. Und das ist jetzt auch die Essenz der letzten Geschichte, die ich ganz an den Ende des Vortrags stellen möchte. Die Geschichte eines gottsuchenden Menschen. Und damit möchte ich dann auch schließen. Ein Mönch macht sich auf den Weg zu Gott. Nach einer langen Reise kommt er an eine Tür. Er vermutet, dass es durch diese Tür zu Gott geht. Er versucht, sie zu öffnen, zuerst vorsichtig, dann kräftiger, aber sie ist verschlossen. Da beginnt er sich zu besinnen und denkt, vielleicht muss ich mich erst in die Stille zurückziehen, fasten und beten und als Einsiedler leben, bevor sich diese Tür für mich öffnet. Er zieht sich zurück und lebt einige Jahre als Einsiedler in der Stille. Dann geht er wieder zu dieser Tür, er versucht sie zu öffnen, aber sie ist noch immer verschlossen. Er denkt sich, vielleicht muss ich erst den Leuten von Gott erzählen, ihnen die frohe Botschaft verkünden. Also zieht er als Prediger in die Stadt und verkündet vielen Menschen von Gott. Wiederum kehrt er nach einigen Jahren an die Tür, versucht sie zu öffnen, aber sie ist immer noch verschlossen. Dann denkt er sich, vielleicht muss ich erst kranken und hilfsbedürftigen Menschen helfen, bevor ich die Tür zu Gott durchschreiten kann. Wieder macht er sich auf den Weg, um nach ein paar Jahren getaner Arbeit erneut zurückzukehren. Aber die Tür ist noch immer verschlossen. Er wird daraufhin sehr traurig und beginnt zu verzweifeln. Da sieht er einige Meter neben der Tür ein Kind im Sandkasten spielen. Es ruft ihm zu, hallo, komm her und hilf mir einen Tunnel zu bauen. Er geht zu dem Kind, baut mit ihm einen Tunnel und freut sich des Spiels. Da sagt das Kind plötzlich, oh sieh mal, der schöne Sonnenuntergang. Er betrachtet den Sonnenuntergang, es wird ihm warm ums Herz und er beginnt sich über den wunderschönen Augenblick zu freuen. Er spürt eine tiefe Freude und Dankbarkeit. In diesem Moment über das ihm geschenkte Leben und den Sonnenuntergang. In diesem Moment bemerkt er, dass die Tür sich öffnet. Vielen Dank.